Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichte-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin. Und bevor wir mit unserer Täufergeschichte fortfahren, möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Es haben mir unterdessen einige großzügig in die Kaffeekasse gespendet. Außerdem kann man via Spotify eine Nachricht schicken. Und ich freue mich, da diese immer positiv sind. So sind wir also zusammen auf dem richtigen Weg und wir fahren fort in unserer Geschichte über die frühen Täuferinnen und Täufer in der Eidgenossenschaft. Viele reformierte Orte schlossen sich in den folgenden Jahren zusammen, um gemeinsam gegen diese Täuferbewegung vorzugehen, deren Mitglieder man zunehmend als Störefriede, ja gar als Rebellen ansah. So wie Zürich das ja schon vorgelebt hatte. So kam 1527 eine gemeinsame Verordnung der Städte Zürich, Bern und St. Gallen heraus. Sie hieß Abschied der Städten Zürich, Bern und St. Gallen von wegen der Wiedergetauften. Und sie beginnt so. Zitat: Wir, die Bürgermeister, Schultheiß, Räte und die Bürger der Städten Zürich, Bern und St. Gallen, wünschten allen und jeden, so diese unserer Schrift fürkommt, die lesen oder hören lesen, Gnad und Fried von Gott durch Christum. Und fügen euch zu vernehmen, als sich dann vergangener Zeiten neben dem ewig und heilmachenden Wort Gottes ein Sekt und Sonderung, etlich so man die Wiedergetauften nennt, zugetragen, welche auch gleicher Gestalten ihr Fürnehmen aus göttlicher biblischer Schrift, Alts- und Neues Testament, zu gründen und erhalten, sich unterstohn, so aber durch der heilig Schriftgelehrten mehrmalen davon gehandelt und disputiert, auch mit Grund heiliger Schrift so viel bestunden ist und wir Bericht empfangen haben, dass der Wiedertauf nach dem Wort Gottes nicht bestehen, sondern verworfen und gemeiner christlicher Ordnung wird und entgegen und der Kindtauf, so bisher in gemeiner Christenheit gebraucht, gerecht und dem Wort Gottes gemäß sein, haben wir in unserer Obrigkeiten und Gebieten allen möglichen Fleiß angewendet, solchen Irrtum des Wiedertaufs abzustellen. Und die unseren deshalb ernstlich, gütlich ermahnen lassen, darob zu stohn und gemeinem schriftlichen Gebrauch hierin zu gleichen, als wir aber etlich hartmütig und verstockt, die sich davon nicht haben abweisen lassen. Zitat Ende. Man kommt beim Lesen etwas außer Atem, weil es ohne Punkt und Komma vorwärts geht. Der Satz ginge tatsächlich auch noch weiter. Aber lassen Sie uns zu den Aussagen kommen, die uns darin auffallen. Erstens, es wurde gesagt, dass diese Bestimmung für alle seien, die lesen oder lesen hören. Die meisten Menschen waren damals noch Analphabeten. Ihnen wurden solche Gesetze und Bestimmungen vorgelesen. In der Regel wurden sie von der Kanzel herab verlesen. Wir befinden uns ja noch in einer Zeit vor der Trennung von Kirche und Staat. Der Pfarrer war ein Teil der Regierung. Es wurde dort auch gesagt, dass diese Täufer eine Sekte, eine Absonderung seien, die sich aber auf die Bibel bezögen. Etwas, das die Reformation vor ganz kurzem ja auch gemacht hatte. Aber, so betont der Abschied, mehrfach hätten Schriftgelehrte den Abgesonderten bewiesen, dass sie schief lägen. Die genannten Städte und Orte hätten sich schon länger bemüht, diesen Unsinn abzustellen. Man hätte die Sektenmitglieder ernsthaft und gütlich ermahnt, aber sie würden einfach nicht hören. Sie blieben hartnäckig und verstockt in ihren Ansichten. Diese letzten zwei Adjektive waren immer ein Warnzeichen. Man kennt sie aus den Protokollen der Verhöre von sogenannten Hexen und Ketzern. Auch ihnen wurde immer wieder vorgeworfen, hartnäckig und verstockt zu sein. Es zeugte im damaligen Verständnis vor allem davon, dass man sich als Verdächtiger nicht vor der Obrigkeit, ihrem besseren Wissen und ihrer Überlegenheit beugt. Denn das war wichtig, nur die Obrigkeit hatte das Wissen. Man war ja durch quasi Geburtsrecht, also durch Gott, an diese hohe Stelle getreten. Da war es absolut klar, dass das Recht bei ihren Vertretern und nur bei ihnen lag. Wer sich dagegen so verstockt verhielt und einfach nicht glauben wollte, was ihnen diktiert wurde, der galt eben nicht als Freidenker, das Konzept gab es damals so noch nicht, sondern als Abtrünniger, der den Staat als solches zersetzen könnte. In den folgenden Jahren folgten zahlreiche Städte dem Zürcher Beispiel auch in der Art, wie man mit diesem Phänomen umzugehen habe. Es wurden überall Disputationen anberaumt und durchgeführt. So folgte 1526 die Badener Disputation. Sie diente allerdings nicht der Verurteilung der Täufer, sondern bestätigte den alten Glauben. 1528 folgte die Berner Disputation, die einen weiteren mächtigen Ort der Eidgenossenschaft in die Arme der Reformation brachte. Auch in Bern waren Täuferinnen und Täufer von Anfang an tätig. Sie flohen nach Durchsetzung der Reformation in die ländlicheren Gebiete Berns, ins Emmental oder ins Oberland. In den folgenden Jahren wurden gegen 200 Täuferinnen und Täufer der Justiz vorgeführt. Etwa 40 wurden hingerichtet, die anderen ausgewiesen. Hans Haslibacher war der letzte Täufer, der 1571 auf bernischem Gebiet hingerichtet wurde. Zu seiner Biografie, die ebenfalls eine typische ist, leider, und die auch über sein Nachleben berichtet. Hans Haslibach wurde irgendwann nach dem Jahr 1500 in Sumiswald geboren. Ab den 1530er Jahren hatte er großen Einfluss als täuferischer Prediger. Er nahm auch an der Berner Täuferdisputation von 1538 teil. Er wurde mehrfach verhaftet und bestraft. Schließlich wurde sein Vermögen eingezogen und er wurde exiliert. Als er 1571 widerrechtlich nach Hause zurückkehrte, anzunehmen ist als älterer Mann, da wurde er gefangen genommen, verhört, verurteilt und schließlich mit dem Schwert hingerichtet. Zudem erhielt sein Sohn eine hohe Buße, weil er seinen Vater bei sich zu Hause empfangen hatte. Nach Haslibachs Tod zirkulierte bald ein langes Gedicht, ein Lied, das seine Gefangenschaft und seinen Tod dokumentierte. Das Lied gibt an, dass es von einem Mitgefangenen geschrieben worden sei. Es umfasst 32 Strophen und es bezeugt den starken Glauben und den Widerstand Haslibachs, als die Verhörer ihn zum Abschwören bringen wollten. Das Gedicht beschrieb, wie Haslibach von seiner Hinrichtung träumte, die von drei Zeichen begleitet werden würde. So würde sein abgeschlagener Kopf in seinen Hut hüpfen und lachen. Die Sonne würde blutrot werden und aus dem Stadtbrunnen würde Blut fließen. Das Lied berichtete, dass alle drei Zeichen wahr wurden. Das Gedicht wurde zunächst in Form eines sechsseitigen Pamphletes veröffentlicht. Der Titel hieß «Ein schön geistlich Lied von dem Haslibacher, wie er von dem Leben zum Tod ist hingerichtet worden. In der Melodie «Warum betrübst du dich, mein Herz?» etc. Das Lied wurde Teil des Märtyrerliedbuches Ausbund der Täufergemeinden. Es fand große Verbreitung in diesen Kreisen. Uns wundert es nicht, dass es in Bern bis ins 18. Jahrhundert verboten war. Schließlich übte es scharfe Obrigkeitskritik. Also wurden die Täuferinnen und Täufer seit 1525 durch Mandate, Ratsbeschlüsse, Verurteilungen und Hinrichtungen faktisch bekämpft. Die erste bekenntnismäßige Verurteilung in Form einer sogenannten Bekenntnisschrift erfolgte 1530. Sie wurde auch vom Kaiser empfohlen und unterstützt. Sie stammte aus der Feder von Ulrich Zwingli und trug den Namen Fidei Ratio, Rechenschaft des Glaubens. Heutige Theologinnen und Theologen sind sich offenbar ziemlich einig, dass Zwinglis Argumentation zum Täufertum theologisch darin nicht so richtig verhält. Ich finde die Passagen dazu schon schön. Zitat: Dass die Wiedertäufer völlig irren, solange sie die Taufe der Kinder von Gläubigen verneinen. Und ja, nicht nur in diesem Punkt, sondern auch in vielen anderen Dingen, worüber zu reden hier nicht der Ort ist. Und um die Torheit und Bosheit jener zu verhüten, habe ich als Erster, nicht ohne Gefahr, gegen sie im Vertrauen auf Gottes Hilfe gelehrt und geschrieben, sodass jetzt durch seine Güte diese Seuche bei den Unsrigen stark nachgelassen hat. Sofern liegt es mir, irgendetwas von dieser aufrührerischen Partei anzunehmen, zu lehren oder zu verteidigen. Zitat Ende. Der große Reformator ist nicht mit Bescheidenheit geschlagen. Er stellte klar dar, dass die Täuferinnen und Täufer sich also irren, wenn sie über die Taufe argumentieren. Außerdem noch in vielen anderen Sachen, worüber aber er gerade nicht schreiben will. Und er verteidigt sich, dass er also niemals mit ihnen unter einem Hut gesteckt habe. Wie wir wissen, ist das so nicht ganz richtig. Jetzt aber nahm er für sich in Anspruch, als einziger im Reichsrecht verblieben zu sein. Die Täufer werden einfach als aufrührerische Partei bezeichnet, aber er kann nicht nachweisen, worin diese fehlerhafte Argumentation denn gelegen habe. Ein schon recht dürftiges Argument für den sonst so wortgewaltigen Führer. Wir sehen aber auch, dass es nicht eine einzige gewaltige Linie gibt in der Verfolgung der Täufer. 1532 meldete der Landvogt von Sumiswald, dass die Täufer weiterhin tätig seien. Der Rat in Bern beschloss darauf, ein gedrucktes Büchlein herumzusenden, das mit seinen Argumenten Wirksamkeit zeigen sollte. Es wurde an alle Amtsleute in Stadt und Land versandt und von den Kanzeln herab verlesen. Man setzte also damals in Bern auf Bildung und Argumente. Aber bald folgten Misstöne. In einzelnen Gemeinden wurden die Täufer gar geduldet. Und da veranlasste der Rat, dass diese fehlhaften Gemeinden sich versammeln sollten und ernstlich verwarnt werden sollten. Und schließlich erließ Bern 1533 ein Mandat, das aber verhältnismäßig milde den Täuferinnen und Täufern gegenüber war. Man stellte fest, dass die Sekte einfach nicht zu bekämpfen sei. Wen man also fände, der solle durch Geistliche unterwiesen werden. Weiterhin setzte man also auf Überzeugungsarbeit. Würde das nichts nützen, dann würden die Täufer angewiesen, zu schweigen und ihren Glauben für sich zu behalten. Auch eine interessante Herangehensweise. Würden sie nicht schweigen, hieß es im Mandat dann, Zitat: Tun sie das aber nicht, so wollen wir sie nicht aus dem Land weisen, schwemmen und ertränken, sondern ins Gefängnis legen und mit ihrem Gut ernähren. Ist dieses Gut aufgezehrt, wollen wir sie in unseren Kosten mit Wasser und Brot in Gefangenschaft halten, bis sie abgestorben sind oder ihres Irrtums abstehen. Zitat Ende. Man würde sie also unendlich quasi im Gefängnis behalten, so lange auf ihre Kosten ernähren, bis es nicht mehr ging. Dann würde der Staat einspringen. Und dies so lange, bis sie tatsächlich im Gefängnis sterben oder bis sie ihren sogenannten Irrtum eingesehen hätten. Dieses milde Mandat wurde dann immer mehr eingeschränkt. Wenn man den Täuferinnen und Täufern schon so viel Freiheit lasse, also eben ihren Glauben zu leben, dann müssen sie aber der Obrigkeit gegenüber gehorsam sein und wenigstens jeden Sonntag zur Kirche gehen. Sie müssten ebenso ihre Kinder taufen lassen. Bei Nichteinhalten folgte Gefängnisstrafe. Wie wir an Hans Haslibachs Schicksal gesehen haben, blieb es auch im Kanton Bern nicht bei dieser Milde. Der Staat ging später wieder darauf über, seine abtrünnigen Andersdenkenden mit Härte zu verfolgen. Diese Härte allgemein in der Eidgenossenschaft führte zu einem eigentlichen Massenexodus der Täuferinnen und Täufer aus dem Land. Auf diese Fluchtbewegung gehen wir in der nächsten Folge ein. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Bis in 2 Wochen wieder. Auf Wiederhören.